Ich sage immer meinen Kollegen, überlegt einmal, dass das wertvollste Gut eines Menschen, Gut, Schatz, wie man es auch immer nennt, die Kinder kommen zu uns. Eltern bringen ihre Kinder zu mir zum Spielen, zum Betreuen. Ja? Das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Einfluss. Dieser Verantwortung müssen wir uns als Trainer bewusst sein und dann hingehen und sagen, wir sind Unternehmer, wir sind Pädagogen, wir sind Lebensbegleiter.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will.
Herzlich willkommen zu Folge 22 von Am Sportplatz, dem Podcast für mehr Respekt, Freude und Tiefe im Sport. Mein Name ist Fritz Hutter. Und als Journalist, begeisterter Hobbysportler und leidenschaftlicher Trainer lade ich mir hier regelmäßig Gäste ein, die als lebendige Beweise für die Kraft und die ganzheitliche Wirkung des Phänomens Sport zu mehr Bewegung inspirieren wollen. Mit dieser Episode möchte ich aus gegebenem Anlass eine Miniserie starten, welche die Visionen und Anliegen von Menschen hörbar machen soll, die den Sport nicht nur zu ihrer Berufung, sondern im unternehmerischen Sinn auch zu ihrem Beruf gemacht haben. Den Anfang macht ein drahtiger Mitfünfziger aus Wien, der durch nicht wirklich restlos durchschaubare Corona-Maßnahmen derzeit am Broterwerb gehindert wird, sich aber weniger um die eigene Zukunft als Tennisunternehmer sorgt, als darum, welchen irreparablen Schaden unsere Kinder durch den so großflächig verhängten Bewegungslockdown nehmen könnten. In der kommenden halben Stunde sagt er, was der Sport unserer Jugend speziell in Krisenzeiten geben könnte, wenn man ihn nur ließe.
Also ich bin der Dieter Mocker, ich bin über 40 Jahre im Tennisgeschäft und betreibe Tennisschulen, Clubs, habe Shops, bin ein Tennisunternehmer und Tennis hat mir alle Möglichkeiten gegeben, das zu verwirklichen, was ich mir erträumt habe.
Ja, danke, lieber Dieter, dass du heute ein bisschen was von deiner Zeit schenkst und mich in deinem Garten, besser gesagt in deinem Tennisgarten im 13. Bezirk in Hietzing empfangst.
Ja, der Tennisgarten ist was ganz Besonderes. Ich habe versucht, hier mal eine andere Art von Tennis Verein zu gründen. Es gibt wahnsinnig so noble Vereine, es gibt so sportliche Vereine und der Tennisgarten ist eigentlich ein idyllischer Verein, ein bisschen so wie am Land draußen. Da kommst her, kannst Tennis spielen, kannst Mitglied sein und kannst dich nachher auf ein Glasl zusammensetzen. Also etwas eher Romantisches, Idyllischeres hier mitten in Hietzing.
Mhm. Gute Beschreibung. Wir sitzen da in einem großen Clubraum durch einen langen Tisch getrennt und schauen uns von der Weide quasi in die Augen. Interessant. Du bist mein erster Podcast-Gast, den ich vorher persönlich gar nicht kennt habe. Was bei deinem Geschäft, welches vor langer Zeit einmal meins war und unserem gemeinsamen Bekanntenkreis eigentlich an ein Wunder grenzt.
Ja, das wundert mich auch. Kennen tue ich dich natürlich schon über die Medien. Und es ist verwunderlich, weil wir wirklich viele, viele gemeinsame Freunde, Bekannte haben in dem Tenniskreis und die Tennisfamilie ist ja wirklich klein in Österreich.
Mal schauen wir, ob wir auf sonst auch noch gemeinsame Nenner kommen oder ob es zu einem Match mit unüberwindlichem Netz dazwischen wird. Du, eins fällt auf, es ist natürlich sehr ruhig da. Das wäre aber um diese Jahreszeit auch ohne Pandemie so, oder? Hast du draußen Hallen stehen im Normalfall?
Nein, auf dieser Anlage nicht. Also es wäre auch jetzt normalerweise ohne Pandemie hier ruhig und winterlich und kalt, wie es halt heute ist. Ja. Aber wir betreiben natürlich im Winter auf einer anderen Sportanlage in Hallenbetrieb, wo wir über 500 Kinder pro Woche betreuen würden.
Ja. Aktuell allerdings leider nicht, wie viele andere. Das muss extrem hart sein aus verschiedenen Gründen, wenn man nicht so schalten und walten kann, wie man es gern täte in deinem Geschäft, oder?
Es ist einerseits für uns hart, weil wir natürlich von unserer Logik her das bewältigen könnten. Wir sind alles ausgebildete Trainer, sind staatliche Lehrer, sind Pädagogen, wir haben Präventionskonzepte, wir könnten von jetzt sofort am Platz gehen mit Testen, mit Masken, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Ja? Und das ist das, was halt alle meine Kollegen, es gibt sehr viele professionelle Kollegen in meinem Umkreis, ein bisschen schockt. weil wir einfach nicht loslegen können, obwohl wir bereit sind. Ja. Mhm. Andererseits, ich möchte betonen, ich bin nicht nur Tennislehrer oder aber Tennisschule, ich bezeichne mich selber als Tennisunternehmer. Das heißt, wir haben eine Firma, ich habe eine Homepage, ich zahle Steuern. Und da muss ich schon sagen, auch wenn viele sehr stark gejammert haben, uns wurde geholfen im November, uns wurde geholfen im Dezember. Und jetzt ist halt die Durststrecke mit dem Öffnen schon hart. Also es ist jetzt irgendwie ein bisschen schlimmer.
Um es gleich klar zu machen, nachdem Corona ja ein Thema ist, das polarisiert wie in unser beider Leben. Wir sind ungefähr gleich alt, wir zwar wahrscheinlich noch nichts hat, also wir sind diese Golden Generation, denen es eigentlich in Wahrheit immer noch gut gegangen ist. Sowas Polarisierendes haben wir beide noch nicht so recht erlebt. Wie ist deine Position dazu? Nimmst du Corona als Krankheit ernst? Wie geht's da mit den Schutzmaßnahmen? Wo ist da deine Position?
Also ich nehme Corona extrem ernst. Ich habe einige junge Kollegen und Freunde, die auch Corona bekommen haben. Und ich kenne auch andere Kollegen, die in meinem Alter, also Mitte 50 sind, denen es teilweise ganz, ganz, ganz schlecht gegangen ist und jetzt immer noch große Probleme haben. Ja.
Also das ist einigermaßen klar gemacht. Wir reden jetzt nicht mit jemandem, der sagt, das ist alles Hysterie und es besteht kein Grund für dieses Vorsichtskonzept. Über die Ausprägung kann man aber, wie ich annehme, mit dir sehr trefflich diskutieren. Ich möchte nur zu dem Einstieg, wo du dein Geschäft beschrieben hast, was sagen. Du sagst, du bist Unternehmer und musst damit umgehen, auch im Sinne der Zukunft sozusagen. Hat's die, vielleicht eine indiskrete Frage, bringt's die ähnlich nahe an den Abgrund wie viele andere von uns kleinen Unternehmen? Macht's da große Sorgen?
Es ist eine ganz schwierige Situation, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man muss bedenken, wir haben eine Tennisschule, ich habe einen Tennisclub, ich habe einen Tennisshop. Das heißt, du hast natürlich auch Zahlungen, du hast ein Lager, das da ist, das vor Corona gekauft worden ist und es ist ein totes Kapital da. Und man versucht, so wie auch viele andere Kollegen in dieser Zeit, Sachen zu machen, zu denen man sonst nicht kommt. Einige bauen ihr Shop um, andere macht einen neuen Boden in die Halle rein. Also man versucht, sich vorzubereiten.
Du hast die Schulter operieren lassen.
Ich habe meine Schulter operieren lassen.
Also wir haben hier den Teil, den sowieso schon gut erhaltenen, aber jetzt sogar
Teilerneuerten. Also man versucht, man sieht da Möglichkeiten, dass ich sage, ich möchte starten. Da ist sehr viel Positives mit positiver Energie geschehen. Und jetzt ist es aber so, wie soll ich das sagen, man fühlt sich langsam, irgendwann bleibt ein Esel, wenn er die Karotte vor sich nicht erreichen kann, auch stehen. Und wenn man immer wieder vertröstet wird, aber dann geht's weiter. Also die Geduld ist relativ lang, ich habe da sehr lange Geduld und Verständnis, aber irgendwann ist so, dass ich sage, hallo, da gibt's Profis in ihrem Bereich, die können in die Halle Tennis spielen gehen. Wir haben 23 Meter Abstand, es sind 600 Quadratmeter, wir sind Profis, wir wissen, wie man am Tennisplatz arbeiten kann. Da ist das Verständnis, dass wir jetzt nach einer gewissen Lockdown-Phase nicht Tennis spielen können, nicht mehr da.
Mhm. Jetzt ist das schon sehr intensiv diskutiert worden. Wir beide waren Teil einer Diskussion auf Clubhouse, was ursprünglich dachte ich nur für junge Leute, aber wir waren da Durchschnitt, glaube ich. Alex Antonitsch wird uns zuhören. Ja, du warst da dabei in unserem Alter. Was schon auffällt ist, das sind eigentlich lauter moderate Leute, die zu diesem Thema Sport und oder Corona unterwegs sind, aber alle haben so ein bisschen dieses Esel-Karotten-Beispiel gebracht, Dieter. Warum glaubst du, ist es so? Warum dürfen wir zwar jetzt nicht Tennis spielen und mehrere hunderttausend andere in Österreich? Was ist der Grund dafür, wodurch die Argumente scheinbar unwiderstehlich sind?
Answer my question! Prinzipiell glaube ich, dass die Verantwortlichen im Tennisbereich natürlich öffnen wollen. Also ich unterstelle niemanden, dass einer sagt, nein, jetzt lassen wir den nicht Tennis spielen, aus irgendwelchen Gründen. Also die werden schon irgendwie, die Verantwortlichen wollen gründen. Einerseits glaube ich, dass das Angst ist, wenn die uns aufsperren, als Beispiel Tennis, dass dann andere Sportarten kommen, warum darf ich nicht spielen, Tennis darf spielen, warum darf ich jetzt nicht Squash spielen, warum darf ich jetzt nicht Handball spielen, warum darf ich jetzt nicht Eishockey spielen, weil die Profitrainer schaffen auch in einer Turnhalle Handball ohne Körperkontakt. ja, zu trainieren. Ein Profi-Eishockeytrainer kann in der Halle so trainieren, dann übt man halt Schießen, dann übt man halt Eislaufen, aber die schaffen das im Ordnungsrahmen. Ja. Aber im Summe glaube ich, es ist die Angst, lasse ich eine Sportart offen, dass die anderen dann wie in einen Schneeballeffekt kommen und dich klagen und dann hast du Aufschreie. Obwohl die Kollegen aus den anderen Sportarten Verständnis für haben.
Das haben wir gehört. Conny Wilczynski zum Beispiel.
Dieter Kalt.
Handball, ja. Dieter Kalt, Eishockey, ja. Der Pinter, cooler Diskutant gewesen. Also das Verständnis wäre da. Ich teile deine Ansicht, man will sich das nicht antun. Ehrlicherweise so bin ich mittlerweile so weit, und zwar ohne beruflichen Interesse, sondern einfach aus Interesse am Allgemeinwohl und aus meiner Privatgaude mit meiner Tochter und mit meinem Freund sozusagen. Ich würde fast sagen, diese Differenzierung, die wäre eigentlich gefordert. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass man das so lange durchhält, sich die Arbeit nicht anzutun. Also ich denke, man wäre in Österreich, in einem Land mit diesem Entwicklungsstand, müsste man auch politisch mutig genug sein, so zu sagen, ich scheiß mir jetzt nichts, ich schaue mir jede Sportart, jede Sportanlage ganz genau an. Weil was ist denn sonst aktuell der Job irgendwie? Nicht? Also wir müssen ja alle schauen, dass wir unsere Arbeit in dieser Situation machen. Meine persönliche Meinung, wie siehst du das?
Nein, ich finde eine schade, ich habe einen Lieblingssatz von einem Menschen, der sehr wichtig ist, und zwar war es der Herr Frankl, der gesagt hat, wofür ist das eine Möglichkeit, wenn etwas passiert? Also in allen Dingen, die passieren, eine Möglichkeit zu sehen. Und was ich schade finde, ist jetzt, dass die Verantwortlichen in den obersten Gremien der Region zum Beispiel diese Situation nicht als Möglichkeit sehen. Vielleicht kommt es wieder. Was können wir machen? Also da bin ich ganz bei dir, der sagt, wo können wir öffnen, wo können wir Möglichkeiten für die Kinder, für die Erwachsenen geben, dass es ihnen besser geht. Weil was sie alle vergessen ist, dass dieses gemeinsame Sport machen, dieses gemeinsame in den Club gehen, dieses gemeinsame mit dem Trainer arbeiten, unglaublich wichtig für einen Wohlfühlfaktor ist, weil diese Bindung, die beim Sport entsteht, ist Wohlfühlfaktor. Ja, und das wird jetzt in dieser Situation, wo es den Kindern eh so schlecht geht oder denen, die nur zu Hause sind, eh schon schlecht geht, ja, das wird unterschätzt. Und nicht als Möglichkeit zu sehen, im Tennis könnte man eine Möglichkeit bieten. Also da bin ich hundertprozentig bei dir.
Zwischendurch ein bisschen Eigenwerbung für meine kleine Podcast-Manufaktur. Neben am Sportplatz darf ich aktuell 3 coole Kundenformate produzieren. Rausgehen, ein Walk and Talk aus Niederösterreichs Bergwelt, FRC und Air, ein Podcast speziell für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und The Docs Talk mit neuen und spannenden Ansätzen aus Sportmedizin und Unfallchirurgie gibt's überall, wo man Podcasts hören kann. Mehr Info auf www.fritzhutter.com.
Ich möchte jetzt nicht einen Tennis-Podcast machen, weil ich habe auch Verständnis für die Wünsche und die Vorstellungen der anderen Sportarten. Und viele davon sind auch aus unserer tennisgefärbten Sicht durchaus legitim. Ich möchte auch dann noch zu den Kindern, was ja für dich mit 500 Kindern unter deinen Fittichen ein Spezialthema ist. Aber ich möchte zu einer Berufsgruppe kommen, die da nicht so eingeschlossen war bis jetzt. Du sagst, du bist Tennisunternehmer. Du bist Firmeninhaber. Du hast auch Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, nehme ich an, wie es im Tennisgeschäft so ist. Nicht? Da gibt es welche, die sind mehr bei dir, und dann gibt es welche, die sind temporär bei dir. Und dann gibt es aber durchaus Kolleginnen und Kollegen, die machen eine super Arbeit seit Jahrzehnten, aber halt alleine. Die leben von Camps, die leben von Stunden. Und das geht halt alles nicht. Und auch mit den Hüfen ist es dann nur mal ein bisschen schwieriger. Also es gibt schon welche, die trifft es richtig langfristig, oder?
Auf jeden Fall trifft es die langfristig.
Nicht nur im Tennis, auch in anderen Sportarten
natürlich. Auf jeden Fall trifft es die langfristig. Auf jeden Fall ist das viel härter, wenn du alleine bist. Das war ein Mitgrund, warum ich ein Unternehmen noch gemacht habe. Dass ich gesagt habe, ich versuche zu wachsen, versuche andere Standbeine zu haben, um nicht nur von meiner eigenen Tätigkeit alleine abhängig zu sein. Und die trifft es natürlich ganz, ganz hart. Das ist der einzelne Tennislehrer, das ist der einzelne Fitnesstrainer, das ist der einzelne Pilates-Trainer, das ist der einzelne Handball-, Fußballtrainer. Und da wäre es auch bei der Regierung Zeit, umzudenken und vielleicht denen Möglichkeiten zu geben, eine andere Position in einen Job anzunehmen. Oder noch besser gesagt, ich nehme auch die Vereine in die Pflicht, die Tennisvereine oder die Sportvereine in die Pflicht. Warum soll jetzt ein Tennislehrer, ein Handballlehrer, ein Eishockeytrainer nicht pro Woche 12 Stunden in einem Kindergarten, in einer Volksschule als Sportlehrer unterrichten?
Ja, du weißt, worauf das rausrennt, das ist die tägliche Turnstunde, so
die tägliche Turnstunde,
ne,
tägliche Turnstunde, die auch mit den Dachverbänden organisiert ist, wo du dann zum Beispiel sagst, du gehst mit gewissen Sportarten in die Schule. Aber ich finde, ein besserer Ansatz wäre, nehmen wir an, du bist jetzt hauptberuflicher Tennislehrer und du weißt, 12 Stunden in der Woche bist du angestellt im Kindergarten dort, in der Volksschule dort, du bindest dich mit den Kindern persönlich, du kannst mit ihnen arbeiten, die Volksschulen, die Kindergärten hätten eine professionelle Betreuung und er könnte am Nachmittag seine Stunden spielen im Tennis. Also ich glaube, dass das auch da eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir suchen uns die Trainer, die hauptberuflich arbeiten, wir geben dem aber vielleicht die Möglichkeit für 12 Stunden, für 15 Stunden, für 20 Stunden in den Schulen, in den Kindergärten zu arbeiten. Das wäre ein Modell, das mir wahnsinnig gut gefallen würde.
Das ist ein super Modell. Es ist ehrlicherweise nicht ganz neu. Und wir haben schon welche drüber nachgedacht, also lang vor uns. Allerdings hat es nicht an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil. Nur geht es jetzt gerade auch nicht, weil der Schulunterricht problematisch genug ist und damit zu den Kindern, ein Thema, das uns, wie gesagt, beide am Herzen liegt. Der Schulunterricht, out of order quasi, zurzeit 2 Stunden, meine Tochter ist in der 5. Klasse Gymnasium, 2 Tage Schule, vorher Test, dann 2 Tage Arbeitsaufträge irgendwie erledigen, 1 Tag Online-Unterricht, wenn wir sehen, wie das jetzt genau funktioniert. Das zweite Thema, Sozialkontakte, Freunde, ja, maximal in diesem Rahmen, wo man aber natürlich, und ich finde auch zu Recht sagt, halt Abstand voreinander, habt euch eine Masken auf, steckt die Köpfe nicht zusammen, kein Umarmen, was halt gerade in dem Alter relevant ist. Und das dritte, und da sind wir wieder bei dir und auch im Tennisgarten sozusagen, das Freizeitprogramm, das sehr stark vom Sport für viele Kinder geprägt ist, das geht gar nicht im Moment. Mehr oder weniger gar nicht. Ausnahmen, die Virtuosen, die in vielen Sportarten ran dürfen im Spitzensport, im Tennis zum Beispiel auch, die allerbesten im Land. Tennis sind es gar nicht so wenig, wie ich finde. Aber ansonsten sind es 3 Sachen, Schule, Freundschaften und Sport, die nicht im gewohnten Maß rennen. Das klingt eigentlich nach einem ziemlichen Gesamtschaden eigentlich, oder? Wie siehst du es?
Da bin ich ganz stark bei dir. Ich glaube, diese physische Präsenz beim Unterricht, sowohl in der Schule als beim Sport, ist wahnsinnig entscheidend. Also ja, einerseits habe ich die Möglichkeit, dass ich neu lerne, mit der Situation umzugehen als Kind. Ich lerne, mit den neuen Medien besser umzugehen. Ich lerne, mit dem Computer besser umzugehen. Das ist ergänzend okay. Aber irgendwo gibt es einen Zeitpunkt, da muss ich mit jemandem sprechen, da muss ich mit jemandem diskutieren können, da muss ich mit meinem Freund ab einem gewissen Alter gibt es für die Kinder Freund und Nicht-Freund. Da möchte ich diesen Freund auch sehen und mit ihm Zeit verbringen. Oder die gehen in die anderen Schulen, aber der Sport ist doch das, wo sie verbunden bleiben. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, es gibt diesen, das haben wir auch in dem anderen Podcast recht gut gesagt, dieser Bewegungsschatz, der in einem gewissen Alter gelehrt wird. Und es ist halt wirklich so, dass du sagst, die Eltern sind super, die machen viel mit ihren Kindern, aber ein gewisser Bewegungsschatz, ein Motoriktraining, ein Koordinationstraining in gewissen Altern lernst du in deinem Sportclub, weil bei uns ist das System nicht so, dass du in der Schule das Ganze machst. Und da habe ich schon große Sorge, dass physisch, psychisch eine Kombination jetzt hier ist, wo wirklich die Kinder sehr, sehr leiden. Mhm. Das finde ich nicht gut.
Wenn man darf den für mich sehr relevanten Effekt nicht vergessen, dass eben Sport und Bewegung, wie auch immer ausgeprägt, die Bildungsfähigkeiten, das Bildungspotenzial der Kinder, gerade der Kinder, es funktioniert übrigens auch bei uns Älteren, aber man wird aufnahmefähiger, das hat physiologische Gründe, es hilft lernen zu lernen, besser lernen zu lernen und es hilft allalong, vereinfacht gesagt, gescheiter zu werden. Und da sehe ich so ein bisschen das Thema, dass man diesen Aspekt, der zwar seit Jahrzehnten bekannt ist, aber in Österreich einfach nicht auf keinen Fuß am Boden kriegt, so richtig unterschätzt.
Nein, doch.
Ein Stichwort für mich hast du angesprochen, die Eltern. Meine Verantwortlichkeitspyramide schaut ja ehrlicherweise schon so aus, bei allen Vorbehalten der Politik und auch durchaus Verbands- und Vereinswesen gegenüber. Als allererst sind einmal die Eltern dran, wenn es darum geht, die Kinder in Bewegung zu halten oder in Bewegung zu bringen, auch in schwierigen Situationen, wie sie jetzt ist.
Natürlich. Die meisten, muss ich auch sagen, die Eltern, die ich kenne, mit denen ich in Verbindung bin, die machen ja auch viel im Rahmen der Möglichkeiten. Unterschied, hast du ein Haus, hast du einen Garten, wohnst du in einer Wohnung in der Stadt, aber jeder macht seine Dinge. Ich kenne Leute, die gehen mit ihnen laufen, es gibt andere, die machen irgendein Programm, wo es halt einen Wettbewerb im Internet gibt, da macht man mit den Kindern mit, machen wir einen Squat-Wettbewerb, einen Liegestütz-Wettbewerb, gehen wir laufen. Da gibt es viele Kinder, Eltern, die mit ihren Kindern viel, viel, viel machen. Aber es gibt genauso Eltern, wo beide arbeiten gehen müssen, weil es wird, wo geht's, dass das eine alleine schon die ganze Familie heutzutage locker ernähren kann? Also es gehen beide arbeiten oder wollen beide arbeiten gehen. Da hast du natürlich auch nicht immer die Möglichkeiten, dass du dich den ganzen Tag damit beschäftigst. Und ich glaube schon, dass dieser Kontakt mit Nicht-Eltern auch entscheidend ist für die Entwicklung. Also der Coach in einem gewissen Alter ist für einen Jugendlichen oder eine Jugendliche oder auch für einen Erwachsenen unglaublich wichtig. Diese persönliche Beziehung, die du da mit dem Trainer aufbaust.
Der nicht notwendigerweise aus der eigenen Familie kommt.
Der nicht kann natürlich, aber es ist trotzdem, ich bin ein Freund davon, das siehst du auch beim Dominik Thiem, der war der Vater auch Trainer und er hat trotzdem eine andere Bezugsperson hinlassen. Da hat es einen anderen gegeben, die Eltern begleiten natürlich, ja, aber es gibt eine andere Bezugsperson und ich finde, das ist gut, das tut gut und ist für die Entwicklung eines Kindes auch wahnsinnig wichtig. Vergleich, in Amerika ist der Coach bis ans Lebensende der Coach. Also so den Stellenwert. In Italien bist du der Maestro Nazionale, ja. Und bei uns bist du dann der Tennislehrer oder der Lehrer halt.
Ja. Ja, du legst mir die Rutschen. Manche werden das jetzt schon kennen von mir, aber also ich nehme es für mich als fixes Wissen ab mittlerweile. Der Stellenwert, der dem Sport zugestanden wird, der ist nicht der allerhöchste. Für mich ist es gar nicht so schwer erklärlich, weil einfach wir mit dem Aufbau von dem Land über 80 Jahre beschäftigt waren. Und ich glaube, dass man in Österreich lange Zeit Wichtigeres zu tun hatte, aus der eigenen Wahrnehmung heraus, als Sport zu betreiben, also unten am Fußballplatz zum Rennen, das waren immer so ein bisschen die Norm, früher, am Land vor allem. Und später ein bisschen das zur Gewohnheit geworden ist, dass man, das hat nie so einen auch emotionalen Stellenwert gekriegt. Das hupft in Österreich keiner aus dem Fenster, weil sein Fußballverein verliert, nicht? Wir müssen, auch das Beispiel habe ich schon ab und an gebracht, wir müssen nicht ständig beweisen, dass wir als Land die Stärksten, die Größten, die den Großen am besten das Haxel stellen können, die es ganz alleine geschafft haben, die auf einer Insel, wo rundherum nichts ist, daheim sind und trotzdem super sind. Wir sind unter die Top 5 der reichsten Länder gekommen, ohne dem allen. Nur, wenn man es nach Spitzensportergebnissen richtet, nur mit Einzelerscheinungen. Aber brauchen tun wir es nicht. Als Nation, als Individuum und als Bevölkerung, deren Gesundheit bedroht ist, brauchen wir es schon, oder?
Na, auf jeden Fall. Ich meine, du hast da viel angesprochen, was sehr richtig und was sehr wichtig ist. Ja. Ich meine, wir haben jetzt das Glück, jetzt in meinem Sport, dass wir einen Weltstar haben. Also der Dominik Thiem ist ein Weltstar, das ist gut für uns. Aber was du richtig ansprichst, ist, wenn ich jetzt jemandem sage, du Dieter, was machst denn du beruflich? Und du sagst, nein, ich bin Tennislehrer. Dann sagt er, und wovon lebst du? Und ich glaube schon, dass das meine Aufgabe zum Beispiel, ich versuche allen zu erklären, dass du nicht Tennislehrer bist, sondern Tennisunternehmer bist und dass du davon hauptberuflich leben kannst. Man muss weg von diesem früheren Bild, der braungebrannte Tennislehrer, der im Winter noch Skilehrer tut und Holler de Roh so ein Leben führt, sondern wir müssen schon bewusst sein, dass wir uns weiterbilden, dass wir staatliche Ausbildungen haben. Ich sage immer meinen Kollegen, überlegt einmal, dass das wertvollste Gut eines Menschen, Gut, Schatz, wie man es auch immer nennt, die Kinder kommen zu uns. Eltern bringen ihre Kinder zu mir zum Spielen, zum Betreuen. Ja? Das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Einfluss. Dieser Verantwortung müssen wir uns als Trainer bewusst sein und dann hingehen und sagen, wir sind Unternehmer, wir sind Pädagogen, wir sind Lebensbegleiter. Mhm. So sehe ich unseren Job. Und diese Message muss rausgehen über die Verbände, das muss reingehen in die Medien und in die Köpfe von Jungen. Es muss nicht jeder ein Studium machen. Warum kann nicht jeder sagen, ich bin begabt im Unterricht mit Tennis, ich bin begabt im Unterricht von Fußball, in Eishockey und bin dort ein Lebensbegleiter, Lebensabschnittsbegleiter. Es muss nicht jeder von 6-Jährigen bis zum 60-Jährigen betreuen. Und das sehe ich teilweise auch als meine Aufgabe. Ich möchte Botschafter sein, um zu zeigen, ich kann davon leben, ich betreue, bei mir kannst du auch arbeiten. Aber das muss erkannt werden, dass wir hauptberufliche Trainer in unseren Jobs sind, in unseren Sportarten sind. Es gibt welche, die das vorlegen, leben, die was erreicht haben aus ihrem Sport, ob das jetzt Skifahrer, Tennisspieler sind, die dann aus ihrer Karriere heraus dann auch weiter was gemacht haben. Aber du kannst in deinem Sport, ohne Spitzensportler zu sein, hauptberuflich professionell davon leben. Dafür musst du was tun, Ausbildungen machen, Weiterbildungen machen, aber es muss auch von den verantwortlichen Sportvereinen, Behörden, Verbänden hinausgetragen werden. Und daran glaube ich.
Und die müssen es auch glauben, dass dieser Effekt existiert und da hapert es eben ein bisschen, glaube ich.
Ich kenne ja die Kollegen, die hauptberuflich professionell arbeiten. Es gibt da gerade, ich muss sagen, im Wiener Raum, da kenne ich mich am besten aus, aber ich habe viele Freunde, Kollegen, wo ich sage, die arbeiten super. Das sind Unternehmer, die arbeiten in diesem Bereich gut. Und du siehst ja auch dann, dass die viele Kinder haben, viele normale Kunden haben, Erwachsene haben, Mannschaftstrainings haben, auch gute Spieler betreuen. Aber wie gesagt, mein Thema ist, wir begleiten Menschen in einem Lebensbereich. Und da geht es jetzt nicht um den Sport, weil ich habe Kunden, die kommen zu mir und sagen, nach der Stunde ist mir besser gegangen. Ja, und ich sage immer, ein Motto von mir ist, die Visitenkarte eines Trainers ist das Wohlbefinden seines Kunden nach der Stunde. Also wenn der rausgeht und er fühlt sich gut, dann habe ich was erreicht für sein Leben. Ja, und mit dieser Einstellung in all den ganzen Sportarten, ob das Tennis, egal was es ist, da ist die Wichtigkeit, die wir haben in unserem Beruf gut und das müssen sich alle bewusst sein.
Ein schöner Aspekt, der uns zum Finale bringt. Du sagst, du hast 500 Kinder und du gibst Kindern als einer deiner Kernkundengruppen sozusagen was zurück. Du hast ja eine spezielle Gruppe, eine, die da ganz nah am Herzen liegt in Sachen Training. Erzähl mal bitte.
Ja, es gibt sicher. Ich habe da auch eine Gruppe, das sind Kinder natürlich mit besonderen das sind Kinder, die vielleicht ein bisschen Probleme mit ihrem Verhalten haben, die in ihren Emotionen ein bisschen nicht zu bremsen sind oder wer sich auskennt, da sind auch Asperger dabei, das sind nicht so einfach zu handelnde Kinder. Mit denen arbeite ich gerne, gratis einmal in der Woche, weil ich muss sagen, ich habe großes Glück, dass ich mit Kindern arbeiten darf, in verschiedensten Altersgruppen. Und das ist halt eine Art von Dank, die ich zurückgebe, dass ich den Kindern dann vielleicht da helfen kann, in ihrem Leben gewisse Werte oder gewisse Werte einfach gut zu verstehen. Respekt, aufeinander Rücksicht nehmen, ein Miteinander. Also das sind so Dinge, die ich dann mitgeben kann.
Mhm. Wenn man dir so zuhört, dann wird einem auch klar, warum du dein Lebensmotto, das du auf der Homepage auch kommunizierst, gewählt hast. Es ist nicht wichtig zu sein, aber nur wichtiger ist es nicht zu sein. Das heißt, da ist schon ein bisschen eine Message da. Ne? Die geht über Vorhandgriff und Rückhandsleis weit hinaus. Ne?
Ja, das Motto habe ich eigentlich, muss ich zugeben, vom Roger Federer. Das ist nämlich ein Roger Federer sein Motto und das hat mich einfach sehr beeindruckt und er lebt das. Und du hast das ganz, ganz richtig gesagt. Eine Tennistechnik, eine gewisse Fitness, eine Koordination, Motorik beizubringen, gibt es verdammt gute, viele Trainer, die das können. Das ist eine Sache, wo ich sage, daran glaube ich auch nicht, dass das so schwierig ist, wenn du Disziplin und das hast. Aber diese Wertevermittlung, für die wir auch zuständig sind und wo ich uns in der Verantwortung sehe, das ist für mich genauso wichtig. Wie soll ich sagen, fühlt sich mein Schützling wohl? Habe ich Vertrauen? dann kann ich auch was erreichen. Fühlt sich der nicht wohl, ist er in den Wertigkeiten nicht mit mir verbunden, dann werde ich nichts erreichen. Ja. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich jeden Schützling mit den Samthandschuhen angreifen muss. Also wenn ich was erreichen muss, muss ich dem schon einmal hinten reintreten. Ja.
Ich glaube auch gar nicht, dass das ein Widerspruch ist.
Nein,
also
überhaupt
die
nicht.
Die Samthandschuhe, die können ruhig ein bisschen aufgeraut sein. Ja. Du, in diesem Sinne, danke vielmals für dieses kraftvolle Statement. Mir war wichtig, dass wir einmal auch den Aspekt der Breite erwischen. Am Sportplatz sind sehr viele Top-Sportler bislang vorkommen, lauter Virtuosen in ihrem Geschäft, aber durchaus auch allesamt mit der Einsicht gesegnet, was der Sport für ihr Leben und getan hat und was er auch fürs Leben anderer tun kann. Heute waren wir dort, wo man wirklich was bewegen kann. Nicht als Idol in dem Fall, Idol im Kleinen, aber als jemand, der Leuten hilft, ihr Leben schöner zu machen und ihr Leben zu genießen und eine Zukunft, eine gesunde Zukunft zu haben. Danke vielmals, Dieter. Toi, toi, toi. Und möge dein Geschäft, wie es zu erwarten ist, wenn die Hallenfrage geklärt wird, meteorologisch geklärt wird, wieder brummen wie eh und je. Danke dir.
Danke, Fritz.
In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann hinterlassen Sie uns doch Ihre Bewertung. Über 5 Sterne freuen wir uns natürlich besonders. Und sagen Sie uns, über welche Themen Sie künftig am Sportplatz noch Näheres hören wollen.